NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Udo Schmidt. Wir schauen heute am Tag vor den Präsidentschaftswahlen natürlich in die USA. Wir berichten über die bisher erfolglose Suche nach einem gemeinsamen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten. Es wird um die Frage gehen, wie die EU weiter mit der Türkei umgeht. In Marrakesch beginnt die Weltklimakonferenz. Im Nordirak rückt eine Anti-IS-Allianz weiter gegen Mosul vor. Und auf den Philippinen wurde eine deutsche Seglerin ermordet, ihr Freund entführt. Morgen wird in den USA gewählt. Heute tobt der Wahlkampf ein letztes Mal. Und es bleibt eine knappe Entscheidung zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Das FBI hatte gestern bekannt gegeben, dass in E-Mails Clintons, die man in den vergangenen Tagen untersucht hatte, nichts Belastendes gefunden wurde. Rückenwind für die Kandidatin der Demokraten, also aus Washington, Jan Bösche.
Clintons E-Mails sind das Thema im Wahlkampf und Donald Trump versucht bis zum Schluss damit, seine Anhänger zu motivieren.
Right now she is being protected by a rigged system.
Sie wird von einem manipulierten System geschützt, total manipuliert. Ich sage das seit langem. Man kann nicht 650.000 E-Mails in 8 Tagen durchschauen. Geht nicht, Leute.
In 8 days, you can't do it, folks.
Trump reagierte damit auf den jüngsten Brief von FBI-Direktor Comey an den Kongress. Er hatte am Wochenende geschrieben, die jüngst gefundenen E-Mails von Clinton hätten an seiner Einschätzung vom Sommer nichts geändert, was bedeutet, kein Grund zur Anklage. Republikaner und ihre Unterstützer sind nicht überzeugt. Der konservative Kolumnist Tucker Carlson sagte am Morgen bei NPR:
I'm not sure exactly what it means.
Ich bin mir nicht sicher, was es bedeutet. Comey hat einen kurzen Brief zum Kongress geschickt. Er hat nicht gesagt, die Untersuchung ist beendet, nur, dass nichts Schlimmes in diesen E-Mails ist. Ich denke, niemand hat dadurch größeres Vertrauen in das amerikanische Justizsystem gewonnen, eines der vielen Opfer dieses Wahlkampfs. FBI-Chef Comey hat in den vergangenen Tagen viel Kritik einstecken müssen. Im Sommer hatte er erklärt, Clinton sei zwar fahrlässig mit ihrem privaten E-Mail-Server umgegangen, es gebe aber keinen Anlass zu einer Anklage. Ende Oktober schrieb er dann, das FBI habe neue E-Mails gefunden, ohne zu sagen, ob sie ein Beweis für Fehlverhalten sind oder nicht. Die Kolumnistin Cookie Roberts erklärte, damit habe der FBI-Chef Clinton trotzdem geschadet.
After the third debate, Hillary Clinton was riding high.
Nach der dritten Debatte war Hillary Clinton oben auf und das ist komplett verschwunden. Und vielleicht haben die Demokraten damit auch den Senat verloren, denn ansonsten hätten Clinton, der Präsident und die First Lady Werbung für Senatskandidaten gemacht, versucht, ihre Werte nach oben zu treiben. Clinton selbst hat sich zu den jüngsten Wendungen nicht geäußert. Sie versucht, den Wahlkampf mit positiven Themen zu beenden. Auf einer Wahlkampfveranstaltung in Ohio sagte sie:
I know there's a lot of frustration and
ich weiß, es gibt viel Frust, Zorn in diesem Wahlkampf. Manchmal bin ich das Thema, ich verstehe das. Aber Zorn ist kein Plan.
But anger is not a plan.
Es gehe um Jobs, steigende Einkommen, die Zukunft der Mittelklasse. Analysten halten es noch immer für möglich, dass Clinton die Wahl gewinnt. Allerdings ist ihr zwischenzeitlicher Vorsprung erheblich geschmolzen. Entscheidend wird für sie sein, ob genügend Minderheitenwähler zur Wahl gehen, zum Beispiel Latinos. Mit denen hatte es sich Donald Trump ja von Anfang an verscherzt, als er ankündigte, an der Grenze zu Mexiko eine Mauer zu bauen.
Jan Bösche aus Washington. Es war ein schmutziger Wahlkampf zwischen Clinton und Trump, wohl der schmutzigste überhaupt in der Geschichte der USA. Und die Rolle des FBI bei der Untersuchung der E-Mails von Hillary Clinton kann man durchaus als dubios bezeichnen. Sabrina Fritz kommentiert.
Man kann sich den Moment der Erleichterung bildlich vorstellen. Vielleicht hat sie sich kurz hingesetzt, ein Lächeln gegönnt, eine SMS an Bill geschrieben. Die Entwarnung der Bundespolizei 2 Tage vor der Wahl kommt der Diagnose eines Arztes gleich, dass der Tumor nicht bösartig ist. Die Worte Clinton und E-Mails gehören in diesem Wahlkampf zusammen wie Trump und Pussy. Es war der einzig echte Fehler, den man ihr vorwerfen konnte. Und deshalb sind die Republikaner darauf rumgeritten, bis das Pferd nun endlich zusammengebrochen ist. Irgendwann wird man ja erfahren, was den FBI-Chef bewegt hat, so massiv in die Wahl einzugreifen. War es seine republikanische Seele, Selbstschutz oder der Wunsch nach Wahrheit? Nach allem, was man bislang weiß, vermute ich sogar Letzteres. Der Chef der Bundespolizei, James Comey, wollte sich nicht dem Vorwurf aussetzen, Informationen, die vielleicht wichtig sein könnten, den Wählern vorzuenthalten. Doch die Betonung liegt auf dem Wörtchen vielleicht, denn der FBI-Direktor wusste ja gar nicht, was in diesen angeblich neuen E-Mails drinsteht. Diese wurden auf dem Computer von Anthony Weaver Wiener gefunden, einem sexsüchtigen Politiker, der mit der engsten Vertrauten von Hillary Clinton verheiratet war. Nun stellt sich raus, die Nachrichten waren bekannt oder hatten nichts mit Clinton zu tun. Der FBI-Chef hat dennoch einen groben Fehler begangen, diese Untersuchungen öffentlich zu machen. Sonst hüllt sich die Behörde doch auch immer in Schweigen und sagt, zu laufenden Fällen sagen wir nichts. Für Comey spricht, dass seine Leute jetzt offenbar Tag und Nacht das Material gesichtet haben, um jetzt noch vor dem Wahltag ein Ergebnis zu haben. Was wäre eigentlich passiert, wenn das FBI doch vertrauliche Informationen entdeckt hätte? Wären sie dann auch jetzt damit rausgegangen und wäre Clinton dann noch schnell verhaftet worden? Allein dieses Szenario zeigt, welchen Sprengsatz der FBI-Direktor in der Hand hatte. Nun wurde er in letzter Sekunde entschärft. Doch für all die Millionen Amerikaner, die bereits ihre Stimme abgegeben haben, kam diese Information zu spät. Der ein oder andere mag deshalb sein Kreuzchen bei Trump gemacht haben. Wenn also jemand behaupten kann, die Wahl wurde manipuliert, dann Hillary Clinton und nicht Donald Trump. Er zeigt mal wieder seinen schlechten Charakter. Ein Trump verliert nicht, prahlt er ja schon öfter. Aber er kann auch die Wahrheit nicht vertragen. Auf seinen Wahlveranstaltungen behauptet er immer noch, Clinton ist schuldig und das FBI weiß das. Eine glatte Lüge. Ein Trump verliert doch. Diese Wahrheit wird er wohl morgen am Tag der Wahl aushalten müssen.
Ein Kommentar von Sabrina Fritz. In Deutschland geht es bald um einen neuen Bundespräsidenten. Die Amtszeit von Joachim Gauck endet im Februar. Ein Kandidat für die Nachfolge ist noch nicht gefunden. Ein gemeinsamer Kandidat von CDU, CSU und SPD steht trotz aller Bemühungen noch aus. Nun soll am kommenden Freitag eine Einigung gefunden werden. Aus Berlin, Jörg Seißelberg.
Die SPD bemüht sich am Tag nach dem gescheiterten Gipfel um zurückhaltende Töne. Nein, die Suche in der Großen Koalition nach einem gemeinsamen Kandidaten für die Gauck-Nachfolge sei noch nicht beendet, sagt Generalsekretärin Katharina Barley.
Ich glaube, uns eint, dass wir die beste Wahl für dieses Amt treffen wollen.
Und die Sozialdemokraten machten erneut deutlich, wer aus ihrer Sicht die beste Wahl ist. Der von ihnen vorgeschlagene Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Denn, so Barley,
wir brauchen eine starke Persönlichkeit, die im Inneren integrieren kann und die in diesen schwierigen Zeiten Deutschland im Ausland sicher repräsentieren kann.
Mit Blick auf das letzte Spitzentreffen zur Gauck-Nachfolge am kommenden Freitag verstärken die Sozialdemokraten ihr Werben für den Außenminister. SPD-Fraktionschef Oppermann sagt, er halte eine Verständigung mit der Union auf den Kandidaten Steinmeier weiter für möglich. Im Konrad-Adenauer-Haus dagegen herrscht nach wie vor Verärgerung darüber, dass die SPD mit ihrem Personalvorschlag unabgestimmt an die Öffentlichkeit gegangen ist. Nach außen hält sich die Union weiter bedeckt. CDU-Generalsekretär Tauber wollte sich heute nicht an den Personalspekulationen beteiligen. Aber er schloss auch nicht aus, dass sich die Union am Ende mit der SPD doch noch auf Steinmeier als gemeinsamen Kandidaten verständigen könnte.
Die Union bleibt dabei. Es gibt die Möglichkeit, einen gemeinsamen Kandidaten zu finden. Und wir folgen weiter diesem Bemühen.
Auch in den anderen Parteizentralen wird derzeit abgewogen, ob Steinmeier, der einzige bislang offen genannte Kandidat, in der Bundesversammlung am 12. Februar unterstützt werden kann. Grünen-Parteichef Özdemir machte deutlich, dass er immer noch auf eine parteiübergreifende Kandidatur hofft. Bevor die Große Koalition aber ihre Kandidatenfindung nicht abgeschlossen hat, würden sich die Grünen nicht auf konkrete Namen festlegen, so Özdemir.
Wir haben uns zu Frank-Walter Steinmeier, den wir persönlich ja schätzen und aus den rot-grünen Jahren ja gut kennen, nicht geäußert, sondern wir warten ab, was das endgültige Wort ist der Großen Koalition und werden das dann bewerten und sind dann auch sehr schnell handlungsfähig.
Parteiintern gespalten in der Präsidentendebatte sind die Linken. Fraktionschef Dietmar Bartsch hatte gestern erklärt, in einer Kampfabstimmung zwischen einem Unions- und einem SPD-Kandidaten würden die Linken für den Sozialdemokraten, also Steinmeier, stimmen. Heute machte Parteichefin Katja Kipping deutlich, für sie ist Steinmeier nicht wählbar.
Jemanden zu nehmen, der jetzt wirklich ein Mann der Großen Koalition ist, eng mit deren Außenpolitik verbunden ist, so stark mit dem Gedanken der Agenda 2010 verbunden ist, das wäre doch nicht das Signal des Aufbruchs.
Allerdings das Verhalten der Linken in einem möglichen dritten Wahlgang, wenn ein Unionskandidat gegen Steinmeier zur Wahl stünde, ließ Kipping offen.
Wie wir dann in so einem Fall uns entscheiden, das würden wir angesichts der konkreten Kandidatenlage und auch möglicher sozusagen politische Aussagen, die dort gemacht werden, treffen.
Die Stimmen der Linken wären für die SPD mitentscheidend, wenn sie in einem dritten Wahlgang Steinmeier durchsetzen wollen. Rechnerisch verfügt Rot-Rot-Grün in der Bundesversammlung über 80 Stimmen mehr als CDU und CSU.
Jörg Seißelberg aus Berlin. Sie hören das Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei wird immer schlechter. Auch wenn der türkische Europaminister heute die EU-Botschafter in Ankara zum Gespräch lud, die Gemeinsamkeiten schwinden dahin, angesichts der antidemokratischen Tendenzen am Bosporus. Luxemburgs Außenminister Asselborn brachte heute Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei ins Spiel. Grundsätzlich setzt die EU jedoch weiterhin auf Gespräche aus Brüssel. Kai Küstner.
Die EU will es im schwierigen Umgang mit der Türkei offenbar weiter mit Dialog versuchen. Heute hatte das sogenannte Politische und Sicherheitspolitische Komitee, kurz PSK genannt, eigens ein Krisentreffen abgehalten. Hier sind alle 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union vertreten. Derzeit ist man dabei, eine gemeinsame Erklärung abzustimmen. Die soll, wie das ARD-Studio Brüssel vorab aus Diplomatenkreisen erfuhr, durchaus klarstellen, dass die EU die jüngsten Vorgänge in der Türkei mit ernster Sorge verfolgt und soll auch die Einschränkungen der Meinungsfreiheit sowie die Verhaftungen von Oppositionspolitikern kritisieren. Allerdings deutet derzeit wenig darauf hin, dass die Erklärung in einer direkten Drohung an die Adresse Ankaras münden wird, sondern vielmehr in einem Gesprächsangebot. Man dürfte die Türkei an die Achtung der parlamentarischen Demokratie und des Rechtsstaats erinnern und auch daran, dass das Land ja ein EU-Beitrittskandidat ist und wird wohl gleichzeitig klarstellen, dass man bereit ist, den politischen Dialog mit dem Land fortzusetzen. Dass nun alle 28 EU-Staaten an einer gemeinsamen Erklärung sitzen, ist auch der Versuch gegenüber der Erdogan-Regierung, einen geschlossenen Eindruck zu machen. Denn natürlich ist es so, dass aus den einzelnen Mitgliedsländern nun allerlei Vorschläge kommen, wie man am besten mit der Türkei umspringen solle. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn zum Beispiel brachte Wirtschaftssanktionen ins Gespräch.
50% der Exporte der Türkei gehen in die Europäische Union. Im Vergleich zu Russland, wo es nur 2% sind. 60% der Investitionen kommen aus der Europäischen Union, also in die Türkei kommen aus der Europäischen Union. Das ist ein absolutes Druckmittel.
So Jean Asselborn, der sich allerdings historisch auf sehr dünnes Eis begab, als er im selben Interview Erdogan vorwarf, sich derselben Methoden zu bedienen, die auch unter der Nazi-Herrschaft benutzt wurden. Jedenfalls ist derzeit nicht absehbar, dass sich die EU-Staaten auf die Verhängung wirtschaftlich schmerzhafter Maßnahmen verständigen werden. Österreichs Außenminister Sebastian Kurz machte einen anderen Vorschlag, nämlich den, die Beitrittsgespräche mit der Türkei sofort zu stoppen.
Kai Küstner. Die Bundesregierung tut zu wenig gegen die hohe Nitratbelastung im Wasser, sagt die EU-Kommission und hat Deutschland heute vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt. Als Hauptverursacher gilt die Landwirtschaft. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Die Klage könnte Deutschland teuer zu stehen kommen. Im schlimmsten Fall drohen Strafzahlungen in Milliardenhöhe an die Brüsseler EU-Kasse. Die Nitratbelastung soll eingedämmt werden, darin sind sich alle einig. Nur wie? Weniger Gülle, weniger Massentierhaltung könnte ein Weg sein. Aber Bund und Länder haben hier noch keinen gemeinsamen Weg gefunden. Derweil ist die Nitratbelastung im Grund- und im Trinkwasser weiter gestiegen. Wohl auch deshalb hat Brüssel die Geduld verloren. Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber forderte die Bundesregierung auf, sich schnell zu einigen und die Vorgaben der EU umzusetzen. Die Grünen im Europaparlament bezweifeln, dass das möglich ist. Die Agrarlobby sei stärker als die Wasserschutzlobby. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt, CSU, forderte in Berlin praxistaugliche Lösungen, je nach Region und Belastung. Für Brüssel entscheidend, weniger Nitrat im Wasser, überall. Bisher zeichnet sich das nicht ab.
Andreas Meyer-Feist. In Marokko hat heute die Weltklimakonferenz begonnen. Aus Marrakesch sind flammende Appelle gegen die Erderwärmung zu hören. Nun soll endlich ernst gemacht werden mit den Maßnahmen gegen den Temperaturanstieg. In den kommenden 2 Wochen soll das Pariser Klimaschutzabkommen mit Leben gefüllt werden. Jetzt muss es klappen, sagen Experten. Sicher ist das nicht. Aus Marrakesch, Stefan Ehlert.
Sie haben alle diese kleinen Taschenlampen in Form einer Blume. Die schalten wir jetzt alle mal an, um das Recht Afrikas auf Licht zu demonstrieren. So fing sie an, die diesjährige Klimakonferenz, mit einer Bitte an das Publikum. Frankreichs Umweltministerin Ségolène Royal schob eine riesige Weltkugel über die Bühne. Und dann gab es ein kleines Lichtermeer. Die Zeremonie sollte deutlich machen, dass auch die Menschen in Afrika das Recht auf Licht und Strom haben. Die diesjährige Konferenz der Vertragsstaaten, kurz COP-Conference, of the parties. Sie müsse ein afrikanischer Gipfel werden, forderte Royal. Hier geht es vor allem um Klimagerechtigkeit. Die reichen Menschen leben, als ob es 3 Planeten gäbe. Und für die Armen bliebe nichts übrig. Wie soll in Afrika Entwicklung vorangetrieben werden? Wie kann die dafür notwendige Energie erzeugt werden, ohne die Klimasünden der Industriestaaten zu wiederholen? Das ist eine Schlüsselfrage, für die Klimadiplomaten. Konferenzpräsident ist der marokkanische Außenminister Salahedin Mezoar. Und auch er begründete, warum er es für notwendig hält, Afrika in den Mittelpunkt zu rücken. Wir leben in einer Zeit, in der sich ganze Staaten Sorgen um ihr Überleben machen müssen. Vor allem die Agrarstaaten sind betroffen, denen die Modelle der Klimaforscher schlechte Zeiten prophezeien, sollte die Erderwärmung nicht auf 2 oder besser noch 1,5 Grad abgebremst werden können. Die meisten dieser Länder liegen in Afrika, auch Marokko gehört dazu. Und hat auch deshalb selbst einen sehr ehrgeizigen Klimaschutzplan vorgelegt. Doch andere Staaten hinken hinterher. Die Chefin des UN-Klimasekretariats Patricia Espinosa ließ jedoch keinen Zweifel daran, dass aus ihrer Sicht die Welt reif sei für die globale Energiewende.
No politician or citizen.
Kein Politiker und kein Bürger, kein Geschäftsmann oder Investor kann darüber im Zweifel sein, dass die Transformation zu einer emissionsarmen und klimaresistenten Gesellschaft und Wirtschaft der Wille der gesamten Staatengemeinschaft ist. Wie immer gab es also zum Auftakt Appelle und Beschwörungen. Doch im Vergleich begann der Gipfel in recht nüchterner Atmosphäre, befand Simplice Leopold von der Umweltbehörde Benins. Er sei das mehr oder weniger gewöhnt, auch wenn er nicht jedes Mal dabei sei. Den Fokus Afrika begrüßen die Delegierten aus dem Süden, aber er sei überfällig, befand etwa der Bürgermeister von Kokodi in der Elfenbeinküste, Matthias Akangwan. Das muss ein afrikanischer Klimagipfel werden. Wir müssen daraus mit den Mitteln hervorgehen, die es uns erlauben, effektiv zu kämpfen. Dafür haben wir viele Ideen. Viele Ideen für den Klimaschutz, aber nach ganz großen Schritten sieht es in Marrakesch derzeit nicht aus. Nüchternes Rechnen statt erbitterter Kontroversen stehen hier auf dem Programm. Ein Fahrplan für den globalen Klimaschutz soll entstehen. Bis 2018 muss er fertig sein, dann wird Bilanz gezogen.
Stefan Ehlert aus Marrakesch. Im Nordirak wird weiter gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat vorgegangen. Kurdische Milizen sowie irakische Truppen nahmen heute Ortschaften nahe der IS-Hochburg Mosul ein. Und auch um das syrische Raqqa wird gekämpft. Aus Kairo, Anna Osius.
Sie liegen sich in den Armen und tanzen, die kurdischen Kämpfer im Norden Syriens. Sie feiern den Sturm auf den IS, die Offensive auf Raqqa. Unverschleierte Frauen in Uniform, Arm in Arm mit kurdischen Kämpfern. Die demokratischen Kräfte Syriens haben heute ihre Offensive auf die IS-Hochburg fortgesetzt. Mehrere syrische Dörfer konnten nach eigenen Angaben befreit werden. Wir haben uns im Norden, Süden und Westen positioniert, so dieser Kommandant. Zum Glück ist die Moral bei den Kämpfern sehr hoch. Wir koordinieren uns mit den verschiedenen Verbündeten. Gott sei Dank machen so viele mit beim Sturm auf Raqqa. Gestern hatten die Kämpfer die Offensive auf Raqqa offiziell verkündet. Die demokratischen Kräfte Syriens sind ein Bündnis der kurdischen YPG mit arabischen und christlichen Milizen. Sie werden von den USA unterstützt. Wir haben 6 Dörfer befreit, so dieser Kämpfer. Die Anti-IS-Koalition unterstützt uns aus der Luft und auch hier am Boden. Das US-Zentralkommando erklärte, man habe 16 Luftangriffe im Norden von Raqqa geflogen. Die Türkei sieht den Vormarsch der kurdischen YPG kritisch, gilt sie doch als Ableger der verbotenen türkischen Arbeiterpartei PKK. Der türkische Präsident Erdogan hatte im Vorfeld versucht, die Beteiligung von Kurden an der Offensive zu verhindern. Doch die USA bezeichnen die demokratischen Kräfte Syriens als einen starken Partner im Sturm auf Raqqa. Die Operation trägt den Titel Zorn des Euphrats. Zunächst soll die Stadt am Ufer des Euphrats eingekesselt werden, damit keine Dschihadisten aus Mosul mehr nach Raqqa fliehen können. Denn rund um die irakische Großstadt Mosul gingen die Kämpfe zwischen den Regierungstruppen und der Terrormiliz Islamischer Staat unvermindert weiter. Auch die verbündeten kurdischen Peschmerga leisteten sich heute heftige Gefechte mit den Dschihadisten. Eine der letzten IS-Bastionen im Umland von Mosul konnten die kurdischen Peschmerga nach eigenen Angaben vom IS befreien. Sie drangen in den Ort Bashika vor und brachten das Rathaus unter ihre Kontrolle. Im Süden von Mosul konnten die irakischen Regierungstruppen offenbar einen weiteren strategisch wichtigen Ort einnehmen. Berichten zufolge stehen die Truppen jetzt kurz vor dem Flughafen von Mosul. Der Häuserkampf innerhalb der Stadtgrenzen ist ebenfalls in vollem Gange. Der IS leistet dort erbitterten Widerstand.
Anna Osius. In der Schweiz haben Gespräche über eine mögliche Wiedervereinigung Zyperns begonnen. Und zum ersten Mal seit langem sind die Prognosen ausgesprochen positiv. Eine Lösung der Zypernfrage sei in greifbarer Nähe, sagt etwa UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Aus der Schweiz Dietrich Karl Meurer.
Die Insel Zypern im östlichen Mittelmeer gelegen. Rund 9000 Quadratmeter groß, etwa 1,2 Millionen Einwohner, wenn man die gesamte Insel nimmt. Doch Zypern ist geteilt in einen griechisch-zyprischen Teil im Süden und einen türkisch-zyprischen Teil im Norden. Seit einem von Griechenland gestützten Putsch und einem militärischen Eingreifen der Türkei im Jahr 1974. Der Süden ist international anerkannt, Mitglied der EU. Der Norden ist weitgehend isoliert, wird nur von der Regierung in Ankara anerkannt. Eine von den Vereinten Nationen kontrollierte Pufferzone trennt beide Teile. Und die UN sind es auch, die sich seit Jahren für einen Friedensprozess stark machen, mit dem die Teilung überwunden werden soll. Zypern ist den Vereinten Nationen ein wichtiges Anliegen. So sehr, dass UN-Generalsekretär Ban Ki-moon extra zum Auftakt der jetzigen Gespräche in den Schweizer Ferienort Montpellier gereist ist. Vor Beginn der Verhandlungen sagte er:
The prospect of a solution in Cyprus.
Die Aussicht auf eine Lösung in Zypern ist in Reichweite. Die Erwartungen in beiden Gemeinschaften sind hoch. Zypern gibt Menschen in aller Welt Hoffnung, dass dieser lange Konflikt friedlich gelöst werden kann auf dem Verhandlungsweg. An den Beratungen nehmen der Präsident der Republik Zypern, Nikos Anastasiades, und sein türkisch-zyprischer Amtskollege Mustafa Akinci teil. Seit 17 Monaten haben sie die nun begonnenen Gespräche vorbereitet. In wichtigen Punkten konnte man bereits eine Einigung erzielen. Deshalb ist UN-Generalsekretär Ban Ki-moon optimistisch, dass sogar schon bald eine Gesamtlösung steht. Die Vertreter haben gesagt, dass sie hoffen, dass dieses Treffen den Weg ebnen wird für die letzte Phase der Gespräche, die zu einer Einigung noch im Jahr 2016 führen kann.
In order to reach a settlement within 2016.
Einige sensible und schwierige Fragen sind aber nach wie vor offen. Größere Differenzen gab es bis zuletzt noch bei zwei Punkten. Zum einen die Rückgabe von griechisch-zyprischem Boden, der von türkischen Truppen besetzt wurde. Ganze Ortschaften stehen da zur Diskussion. Zum anderen die Frage, ob nach einer Wiedervereinigung türkische Soldaten auf der Mittelmeerinsel bleiben dürfen.
Dietrich Karl Meurer. Die Generalbundesanwaltschaft erhebt nach Informationen von NDR, MDR und Süddeutscher Zeitung Anklage gegen die sogenannte Freitaler Gruppe. Dieser Gruppe werden Anschläge in Freital und Dresden zur Last gelegt, unter anderem auf Wohnungen von Asylbewerbern, Kersten Möge berichtet.
Laut der Bundesanwaltschaft soll die Gruppe aus 7 Männern und einer Frau bestehen. Den Beschuldigten werden 6 Anschläge zur Last gelegt, die sie im sächsischen Freital und in Dresden im vergangenen Jahr begangen haben sollen. Sie sollen das Auto eines Stadtrats der Linken gesprengt haben. Außerdem wird ihnen vorgeworfen, dass sie Sprengkörper in Wohnungen geworfen haben, in denen Asylbewerber lebten. Auch ein linkes Wohnprojekt in Dresden hat die Gruppe laut der Anklage mit Buttersäure, Pflastersteinen und Böllern angegriffen. Ermittlungsakten, die MDR, NDR und Süddeutsche Zeitung einsehen konnten, zeigen, dass die Gruppe straff organisiert und arbeitsteilig vorgegangen sein soll. So habe es bei dem Angriff auf das linke Wohnprojekt, an dem auch Dresdner Neonazis beteiligt waren, Fluchtfahrer und Angreifer gegeben, die von zwei Seiten zuschlagen sollten. Für die verwendeten illegalen Böller seien spezielle Beschaffer zuständig gewesen. Im Frühjahr des vergangenen Jahres organisierten die Mitglieder der späteren Gruppe Freital Proteste gegen ein Asylbewerberheim. Dann gründeten sie eine Bürgerwehr, die in Freital patrouillierte. Der Prozess gegen die 8 Beschuldigten wird voraussichtlich erst im kommenden Jahr beginnen.
Kersten Mügge. Die SPD hat heute einen Entwurf für ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild vorgestellt. Die Einwanderung gut ausgebildeter Menschen, möglichst mit Deutschkenntnissen, soll so besser gesteuert werden können. Damit ist der kommende Bundestagswahlkampf um ein wichtiges Thema bereichert. Aus Berlin, Sabine Müller.
Es hat 1,5 Jahre gedauert, bis die SPD aus ersten Eckpunkten zur Einwanderung einen Gesetzentwurf gemacht hat. Aber jetzt soll es schnell gehen, fordert der sozialdemokratische Fraktionschef Oppermann. Er will ein Gesetz am liebsten noch in dieser Legislaturperiode. Um den bisher skeptischen Koalitionspartner Union zu überzeugen, wirbt die SPD nicht nur damit, wie einfach und pragmatisch ihr Punktesystem für Nicht-EU-Ausländer sei und wie effektiv es gegen den Fachkräftemangel helfen könnte. Sie betont auch, dass es recht restriktiv ist. Denn Bewerber, die nicht schon ein konkretes Jobangebot in Deutschland vorweisen können, hätten praktisch keine Chance, hierher zu kommen. Wir bestimmen, wer kommen darf und wie viele, sagt Oppermann. Bei der Auswahl sollen berufliche Qualifikation, Alter, Sprachkenntnisse und Integrationsfähigkeit der Bewerber eine Rolle spielen. Nach den Vorstellungen der SPD würde der Bundestag jedes Jahr neu festlegen, wie viele Fachkräfte einwandern dürfen. Als Startgröße schlägt sie 25.000 vor. Den Sozialdemokraten ist wichtig zu betonen, die Systeme Einwanderung und Asyl bleiben getrennt. Wirtschaftsflüchtlinge, die in Deutschland um Asyl bitten, sollen nicht einfach ins Punktesystem für Einwanderung wechseln dürfen, egal wie gut sie qualifiziert sind. Die Reaktion der Union kam prompt. Sie stellt Bedingungen für Gespräche über ein Einwanderungsgesetz. Generalsekretär Tauber sagt, erst müsse es in strittigen Asylfragen Fortschritte geben, zum Beispiel mehr Abschiebungen und mehr ausgewiesene sichere Herkunftsländer.
Sabine Müller aus Berlin. Vor der Küste der Philippinen ist ein deutsches Seglerpaar überfallen worden. Die Frau wurde ermordet, der Mann ist in den Händen der Extremistengruppe Abu Sayyaf. Diese Gruppe entführt im Süden der Philippinen und im Seegebiet zwischen Malaysia und den Philippinen immer wieder Ausländer, um Lösegeld zu erpressen. Aus Singapur, Gerd Wolf.
Mittlerweile gibt es erste Bilder, die das philippinische Militär veröffentlicht hat. Sie zeigen die etwas in die Jahre gekommene 16-Meter-Yacht Rockall. Das Schiff führt eine deutsche Flagge am Heck und liegt verteut an einer der zahllosen Mini-Inseln im Sulu-Archipel im unübersichtlichen Grenzgebiet zwischen Malaysia und den Philippinen. Ein zweites Foto zeigt den Sitz Backbord direkt neben dem Niedergang zur Kabine, auf dem eine Waffe liegt. Davor ist der Körper eines Menschen zu erkennen, notdürftig bedeckt mit einem Tuch. Das philippinische Militär vermutet, dass die Täter das Schiff weiter auf See in ihre Gewalt brachten. Dabei starb die Frau an Bord. Ein Sprecher berichtete von Schussverletzungen und weiterer Gewalteinwirkung. Von einem 70-jährigen Deutschen, der ebenfalls an Bord gewesen sein soll, fehlt jede Spur. Abu Sayyaf, die Terrorgruppe mit Verbindungen zu Al-Qaida und möglicherweise auch zum IS, hat sich zu dem Überfall bekannt. Abu Sayyaf kämpft seit Jahren nach eigenen Angaben für die Rechte der muslimischen Minderheit im Süden der katholisch dominierten Philippinen. Tatsächlich finanziert sich die Gruppe aber im Wesentlichen aus Entführungen und Überfällen. Ein Sprecher meldete sich bei philippinischen Medien und gab an, dass man den Deutschen jetzt gefangen halte. Nach DPA-Informationen wurden der Deutsche und seine 59-jährige Partnerin bereits einmal vor der Küste Somalias von Piraten entführt. Sie kamen nach mehreren Wochen frei. Der Deutsche gab in einem Interview an, seit 30 Jahren auf seinem Schiff zu leben und keinerlei Verbindungen mehr in die Heimat zu haben. Abu Sayyaf hat noch weitere Geiseln in ihrer Gewalt. Seit März überfällt die Gruppe Kohletransporter und Fischerboote im Seegebiet zwischen Malaysia und den Philippinen. Mehr als ein Dutzend Einheimische wurden dabei entführt. Außerdem wird noch ein niederländischer Staatsbürger festgehalten. Im Laufe der Woche wollen sich die Regierungschefs der betroffenen Länder, Najib Razak und Rodrigo Duterte, zu einem Krisengespräch treffen. Die Sicherheitslage im Grenzgebiet gebe Anlass zur Sorge, hieß es. Vor einigen Monaten hatte Abu Sayyaf zwei entführte Kanadier enthaupten lassen. Vor 2 Jahren war ein Ehepaar aus Hessen nach 6 Monaten Geiselhaft freigekommen. Lösegeldzahlungen sind in den Fällen, die glimpflich endeten, wahrscheinlich, wurden aber bislang in keinem Fall offiziell bestätigt.
Im Frühjahr war er geholt worden, um die Korruption in der Ukraine zu bekämpfen, der frühere georgische Präsident Saakaschwili. Eine große Aufgabe, das war klar, offenbar zu groß. Heute hat der Bürgermeister Odessas hingeschmissen. Aus Moskau, Hermann Krause.
Er galt als der Hoffnungsträger, der die Ukraine von Korruption und Vetternwirtschaft befreien sollte. Michail Saakaschwili, ein Staatschef in Georgien, ein politischer Rabauke, bestellt und eingesetzt vom ukrainischen Präsidenten Poroschenko persönlich. Saakaschwili sollte aufräumen, die korrupten Strukturen in der Ukraine durchbrechen. Nach fast 1,5 Jahren aber hat er als Gouverneur von Odessa nun hingeschmissen. Odessa wird erst frei von Korruption sein, wenn auch Kiew frei von diesen Banditen und ihrer Willkür ist. Ich habe meinen Rücktritt eingereicht, um eine neue Etappe des Kampfes gegen die Korruption zu beginnen. Wie die aussehen soll, ist nicht ganz klar. Möglicherweise wird Saakaschwili eine eigene Partei gründen. In Georgien hatte Saakaschwili die Korruption tatsächlich eingedämmt, in Odessa scheiterte er. Bei seinem Rücktritt beschuldigte er auch den ukrainischen Präsidenten Poroschenko. In Wirklichkeit unterstützt der Präsident persönlich 2 Clans, einen bestehend aus Banditen und Mördern aus den 90er Jahren und einen anderen Clan voller korrupter Politiker. Ich will allen sagen, ich habe es satt. Den Ukrainern ist es wohl egal, wer auf sie pfeift, der Poroschenko oder der Janukowitsch. Viktor Janukowitsch war der vorherige Präsident der Ukraine. Er wurde nach den Demonstrationen auf dem Maidan aus dem Amt gejagt. Der Rücktritt Saakaschwilis sorgte in Kiew für helle Aufregung. Nicht ausgeschlossen ist, dass es zu vorgezogenen Neuwahlen kommt. In den letzten Wochen mussten ukrainische Beamte und Politiker ihre Einkommen veröffentlichen. Dabei kam heraus, dass viele Minister zu Hause über Bargeldbestände von mehreren hunderttausend Dollar verfügen.
Hermann Krause aus Moskau. Und das war das Echo des Tages. Ihnen noch einen schönen Abend. Es verabschiedet sich Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.